Das Mikrobiom ist eigentlich ein Risikofaktor für viele Erkrankungen. Das Mikrobiom spielt eine ähnliche Rolle wie zum Beispiel ein hoher Cholesterinspiegel, auf den halt viele Menschen ausschließlich schauen und denken, Herz und Gefäße sind sicher, wenn der Cholesterinspiegel niedrig ist. Aber wir müssen das eigentlich weiter gefasst sehen und denken. Da gibt es eben ganz, ganz viele Parameter, an die wir, wie du gesagt hast, vor ein paar Jahren noch gar nicht gedacht haben.
Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Viele Menschen leben jahrelang mit Blähungen, Bauchschmerzen und Reizdarmsymptomen und bekommen trotzdem keine klare Antwort auf die entscheidende Frage, warum habe ich das eigentlich? Und was ist, wenn der Ursprung der Beschwerden nicht nur im Darm selbst liegt, sondern in dem Mikrokosmos, der im Darm liegt, aber den kaum jemand kennt? Das Mikrobiom ist eines der spannendsten Schlüssel unserer Gesundheit. So viel ist auf jeden Fall mittlerweile klar. Er beeinflusst nicht nur unsere Verdauung, er beeinflusst auch unser Immunsystem, unsere Stimmung, unsere Essensgelüste und tatsächlich bei einigen auch die Stressantwort und Bauchschmerzen. Wie belastbar allerdings die Mikrobiomforschung ist und wo die Spekulation beginnt, das wollen wir im heutigen Podcast klären. Und ich habe mit niemandem Geringeren heute zu tun als Frau Professor Dr. Michaela Axt-Gadermann. Sie ist Ernährungsmedizinerin, Sportmedizinerin, Fachärztin für Dermatologie und Professorin an der Hochschule Coburg. Und ich freue mich riesig, Michaela, heute mit dir diesen Podcast zu dem unfassbar spannenden Thema Mikrobiom führen zu dürfen.
Ja, Thomas, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch, weil das Thema natürlich in ganz, ganz vielen Bereichen diskutiert wird, aber wir bringen da vielleicht jetzt mal ein bisschen Licht in das Dunkel.
Auf jeden Fall. Wir haben ja schon gemeinsam einen Podcast aufgenommen zum Thema Fasten, insbesondere dem Mikrobiomfasten. Bringen wir uns jetzt mal genauer ins Licht. Was ist das Mikrobiom und wieso kann das mit Blähungen und Reizdarm interessant sein, sich mit den Bakterien, Pilzen und Viren, was sich da alles so im Darm tummelt, auseinanderzusetzen?
Ja, unter dem Mikrobiom versteht man die Gesamtheit aller Mikroorganismen im Darm, also Bakterien, Viren, Pilze. Aber den größten Anteil machen die Bakterien aus und die sind auch aktuell mit am besten erforscht. Und bei Blähungen oder bei Reizdarm, da wissen wir inzwischen, dass das Mikrobiom tatsächlich eine große Rolle spielen kann. Und zwar findet man bei Reizdarmpatienten Veränderungen, typische Veränderungen im Mikrobiom. Die unterscheiden sich so ein bisschen, je nachdem, welchen Typ ich habe. Also habe ich eher den Obstipationstyp, dann habe ich mehr methanbildende Bakterien, habe ich eher den Typ, der zu Durchfällen neigt, dann habe ich eher Entzündungsbakterien. Aber in der Regel fehlt eben auch so dieser Reichtum, diese Vielfalt der Bakterien im Darm. Und dieser Artenreichtum, der ist im Prinzip eine ganz wichtige Grundvoraussetzung für ein gesundes Mikrobiom.
Genau, also ich denke, es gibt ja viele Sachen beim Mikrobiom, die noch nicht so ganz klar sind, weil es natürlich auch ein unfassbares, komplexes Zusammenleben unter den ganzen Spezies ist. Aber eine Sache, wo sich, glaube ich, so ziemlich alle immer darauf einigen können, ist, dass die Artenvielfalt bzw. die Diversität ein ganz, ganz wichtiger Marker für die Darmgesundheit ist. Und was wir aber feststellen mussten, ist, dass besonders die westlichen Industrienationen deutlich reduzierte Artenvielfälte haben im Darm. Das heißt, wir haben deutlich weniger Spezies. Was raubt denn uns die Vielfalt im Darm? Und was ist die Konsequenz für uns Menschen bzw. für unsere Verdauung?
Ja, häufig liegt es an unserem westlichen, an unserem typisch westlichen Lebensstil. Das ist auf der einen Seite natürlich die Ernährung. Studien haben gezeigt, dass vor allem ballaststoffabbauende Bakterien bei uns zurückgehen oder auch in viel zu geringer Zahl vorhanden sind, weil wir uns eben einfach zu ballaststoffarm ernähren. In Fastfood, in hochverarbeiteten Lebensmitteln und so weiter. Da finden wir eben kaum oder keine Ballaststoffe, keine sekundären Pflanzenstoffe. Die finden wir eher dann in Obst, Gemüse, Nüssen, Getreide und so weiter. Und das steht nicht bei jedem heutzutage täglich auf dem Speiseplan. Und dann liegt es natürlich auch an unserer Bewegungsarmut, weil wir wissen, dass regelmäßige Bewegung auch sich günstig auf unser Mikrobiom auswirkt. Es liegt an Antibiotika, die wir nehmen, an Abführmitteln, an Süßstoffen, die wir heute auch viel stärker zu uns nehmen. Das alles beeinflusst das Mikrobiom und zwar häufig auf eine eher ungünstige Art und Weise.
Okay, also vieles kennt man ja auf jeden Fall, dass Bewegung und ballaststoffreiche Ernährung wichtig sind. Du hast jetzt gerade tatsächlich das Thema Süßstoffe in den Ring geworfen, was natürlich gerade auch in den sozialen Medien ein sehr, sehr präsentes Thema ist. Sehr viele Menschen nehmen mittlerweile Eiweißpulver, Proteinriegel, wo Süßstoffe verwendet werden. Wenn du in einem Satz zusammenfassen könntest, wie stehst du zum Thema Süßstoffe bezogen auf die Darmgesundheit?
Wenn ich es mit einem Satz zusammen oder mit einem Wort zusammenfassen soll, dann würde ich sagen ablehnend. Wenn ich es ein bisschen länger ausführen darf, dann kann ich da noch ein bisschen mehr dazu sagen. Süßstoffe sind natürlich im Moment ganz im Trend, werden sicher in Zukunft auch noch eine größere Rolle spielen. Wenn eine Zuckersteuer auf bestimmte Lebensmittel kommt, dann wird eben der Zucker durch Süßstoffe ersetzt und auch im Moment in der proteinbetonten Ernährung, da will man natürlich die Kohlenhydrate, sprich Zucker, reduzieren und dann kommen Süßstoffe zum Einsatz. Und wir wissen aber inzwischen, dass Süßstoffe zum einen nicht dazu beitragen, Gewicht zu verlieren. Das wäre nochmal ein anderes Podcast-Thema. Aber dass sie eben auch unser Mikrobiom beeinflussen, dass sie also bestimmte Arten teilweise fördern, andere zurückdrängen. Und das ist so ein bisschen individuell, je nach Süßstoff. Aber bei den meisten Süßstoffen, Stevia scheint möglicherweise eine Ausnahme zu sein, aber da ist die Forschung auch noch nicht so ganz am Ende angekommen. Bei fast allen anderen Süßstoffen sehen wir, dass unser Mikrobiom sich eher zum Negativen verändert, wenn wir diese regelmäßig, also täglich, verwenden.
Machst du einen Unterschied, ob es Zuckeraustauschstoffe sind oder Süßstoffe?
Ja, es hängt, wenn ich nur das Mikrobiom mir anschaue, dann haben wir bei fast allen, wohl bei Süßstoffen als auch bei Zuckeraustauschstoffen, finden wir Veränderungen. Gerade bei Reizdarm sind natürlich auch die diese Zuckeralkohole ein Problem, Erythrit, Xylit und so weiter, die da eben nochmal eine ganz besondere Rolle spielen, sowohl wegen des Mikrobioms als auch wegen ihrer Wirkung auf die Verdauung.
Okay, also das, was ich immer beobachte tatsächlich bei meinen betroffenen Menschen, die bei mir in der Sprechstunde sitzen, dass sie ganz häufig tatsächlich Süßstoffe nicht vertragen. Meine Recherche hat damals noch gezeigt gehabt, dass es man eigentlich nicht so richtig weiß, dass sich das auf das Mikrobiom auswirkt. Zum Beispiel Sucralose, was ja ganz, ganz, ganz häufig mittlerweile eingesetzt wird, scheint wohl relativ unverändert ausgeschieden zu werden. Weißt du da irgendwelche neueren Ergebnisse?
Also ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, dass Sucralose-Abbaustoffe lange gespeichert werden und dass die möglicherweise auch zu Veränderungen in der Erbsubstanz führen könnten. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass eben Sucralose im Mikrobiom auch Veränderungen hervorruft. Also selbst wenn die Sucralose weitgehend unverändert ausgeschieden wird, läuft sie ja doch weitgehend unverändert durch den Darm, durch den Dickdarm, durch das Mikrobiom durch, wird also nicht vorher schon resorbiert und verändert dort dann eben auch möglicherweise das Milieu, beeinflusst die eine Bakterienart stärker als die andere und führt eben dann auch zu Veränderungen des Mikrobioms.
Okay. Hast du, wenn du Süßstoffe, Zuckeralkohole, Zuckeraustauschstoffe nehmen würdest, hast du da einen, wo du sagen würdest, damit könntest du leben, damit könntest du auch ab und zu mal Zucker ersetzen oder gibt es da für dich keine Ausnahme?
Ja, in Bezug auf das Mikrobiom scheint es aktuell Stevia zu sein. Also Stevia hat gewisse präbiotische Effekte. Präbiotika, die könnte man bezeichnen als Bakterienfutter, also eigentlich etwas eher Günstiges für unsere Bakterien. Und viele Ballaststoffe in der Nahrung sind eben auch präbiotisch. Und bei Stevia hat man solche Effekte finden können, auch eigentlich bisher keine negativen Effekte auf das Mikrobiom. Mal schauen, wenn das länger auf dem Markt ist, ob man dann da in 5 Jahren vielleicht anders drüber denkt. Aber aktuell scheint es Stevia zu sein.
Bei Xylit oder Xylitol habe ich das auch schon gehört gehabt. Ich meine, das ist natürlich gerade bei den Reizdarmpatienten eher schwierig, weil es zur Fermentation dient. Aber in der Fermentation scheint es wohl auch die Produktion der kurzkettigen Fettsäuren anzuregen.
Ja, möglicherweise auch. Aber da haben wir eben gerade bei Reizdarmsyndrompatienten eben das Problem, dass die Beschwerden dadurch stärker werden. Für das Mundschleimhautmikrobiom scheint es günstig zu sein. Mhm. Aber man hat eben Xylit oder Xylitol und Erythrit inzwischen auch, also erhöhte Werte auch mit Herz-Kreislauf-Problemen in Verbindung bringen können. Was man da bei weiterer und näherer Untersuchung vielleicht demnächst sagt, steht auch noch nicht fest, aber zumindest gibt es da auch eine Assoziation aktuell.
Okay, ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Was passiert denn im Körper, wenn das Mikrobiom aus dem Gleichgewicht kippt, wenn wir eine sogenannte Dysbiose oder Fehlbesiedlung im Darm entwickeln?
Ja, eine Dysbiose bedeutet eben, dass sich bestimmte Bakterienstämme vermehren und andere möglicherweise in zu geringer Zahl vorhanden sind. Und wir können uns unseren Darm als eine Art Braukessel vorstellen. Das heißt, jeder hat da unterschiedliche Bakterien drin. Jeder ernährt sich unterschiedlich, nimmt unterschiedliche Medikamente und so weiter. Und davon hängt es dann eben ab, was machen die Bakterien aus dem, was ich esse. Also es kommt darauf an, was ich esse. Es kommt darauf an, was ich im Darm habe, welche Bakterien. Und die Metaboliten, die gelangen dann in unseren Körper und können dort Gutes oder eben auch Schlechtes anrichten. So zunächst mal vielleicht dieses Grundkonzept. Und bei einer Dysbiose kann es eben sein, dass sehr viele Metaboliten produziert werden, die uns Schaden zuführen können. Mhm. Vielleicht ein Beispiel. Es gibt bestimmte Bakterien, die produzieren aus Substanzen, die wir in Eiern oder in Fleisch finden, also L-Carnitin ist eine Aminosäure oder Cholin, produzieren die einen bestimmten Stoff, Trimethylamin, und der wird dann in der Leber zu einer Substanz umgewandelt, die unsere Arterien schädigen kann. Und ob mein Mikrobiom diesen schädlichen Stoff produziert oder nicht, hängt eben davon ab, welche Bakterien in welcher Menge im Darm vorhanden sind. Und wenn ich eine Dysbiose habe, also ein Überwiegen dieser Bakterien, dann steigt automatisch auch mein Risiko für Arterienverkalkung, für Herzerkrankungen. Und das sind eben so die Auswirkungen einer Dysbiose außerhalb des Darms. Das ist nur eine von vielen Auswirkungen, die wir kennen. Im Darm führt eine Dysbiose natürlich auch zu Reizdarmbeschwerden, zu Entzündungen, kann das Darmkrebsrisiko erhöhen. Also gibt es ganz, ganz viele Probleme, die mit einer Dysbiose inzwischen in Verbindung gebracht werden.
Ja, es ist ja auch tatsächlich so, wir haben mittlerweile, gibt es gefühlt kaum noch Erkrankungen, wo wir keinen Bezug zum Mikrobiom und zum Darm herstellen können. Parkinson, Alzheimer, Diabetes, Multiple Sklerose sind alles Erkrankungen, wo wir deutliche Veränderungen im Mikrobiom sehen und nachweisen konnten. Also es ist schon wirklich faszinierend, wie wichtig unsere Darmgesundheit ist. Ich meine, was wir immer sagen, aber ich finde, das kriegt mittlerweile nochmal eine ganz andere Tragweite. Wenn wir jetzt sehen, sogar Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ich glaube, das war etwas, was wir vor ein paar Jahren noch nicht so unbedingt auf dem Schirm hatten.
Ja, das Mikrobiom ist eigentlich ein Risikofaktor, ein unabhängiger Risikofaktor, so würde ich es betrachten, für viele Erkrankungen. Was natürlich nicht heißt, dass ein erhöhter Cholesterinspiegel, ein erhöhter Lipoprotein-A-Spiegel oder andere Werte, dass die jetzt keine Rolle mehr spielen. Aber das Mikrobiom spielt eben eine ähnliche Rolle wie zum Beispiel ein hoher Cholesterinspiegel, auf den halt viele Menschen ausschließlich schauen und denken, Herz und Gefäße sind sicher, wenn der Cholesterinspiegel niedrig ist. Aber wir müssen das eben eigentlich weiter gefasst sehen und denken. Auch die Zahngesundheit, das Mundschleimhautmikrobiom spielt inzwischen, das wissen wir, eine Rolle für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Also da gibt es eben ganz, ganz viele Parameter, an die wir, wie du gesagt hast, vor ein paar Jahren noch gar nicht gedacht haben. Vielleicht nochmal ein ganz kurzer Exkurs zu einer anderen Dysbiose. Ich forsche ja auch zum Hautmikrobiom. Und wir wissen inzwischen sehr, sehr eindeutig, dass bei Neurodermitis das Hautmikrobiom dysbiotisch ist. Also bestimmte unerwünschte Bakterien sich massiv vermehren. Und im Darm können wir nicht unbedingt sehen, was passiert, wenn wir Probiotika einnehmen. Wir spüren es vielleicht nach ein paar Monaten. Auf der Haut haben wir Studien durchgeführt, ein dysbiotisches neurodermitisches Hautmikrobiom, wenn wir da einen bestimmten Bakterienkomplex auftragen, dann ist die Neurodermitis innerhalb von 2 Wochen mehr oder weniger Geschichte. Dann hört die Haut auf zu jucken, dann geht das Nässen zurück, dann geht die Entzündung zurück und wir können in Untersuchungen nachweisen, dass eben auch diese Hautdysbiose sich verändert hat. Und das, was wir im Darm nicht sehen können, das können wir eben auf der Haut sehen. Und im Darm ist der Mechanismus ähnlich. Deshalb eben nochmal diesen Exkurs auf die Haut. Aber da sehen wir es eben ganz, ganz deutlich.
Das ist super spannend auf jeden Fall. Beim Darm ist es ja so, wenn wir Probiotika einnehmen, siedeln die sich nicht an. Das heißt, die strukturieren zwar um, aber die günstigen Bakterien bleiben nicht im Darm. Ist es in der Haut anders, wenn wir jetzt gerade schon kurz bei dem Thema sind? Weil es ist natürlich auch sehr, sehr spannend.
Ja, also wir haben den Eindruck, dass sich auch ähnlich wie im Darm, also es geht nicht darum, Lactobacillen oder Bifidobakterien auf der Haut anzusiedeln, aber diese Bakterien sind in der Lage, ohne Antibiotika diese Staphylokokken, die auf der Haut eine Rolle spielen, zu verdrängen. Das heißt, Staphylokokken werden weniger, ohne dass durch Antibiotika das Hautmikrobiom geschädigt wird. Und das regeneriert sich und kann dann die Funktion übernehmen. Und diese Lactobacillen, die bleiben zum Teil ein paar Tage, Wochen danach noch auf der Haut nachweisbar, wahrscheinlich aber nicht dauerhaft. Mhm. Und im Darm ist es eben ähnlich. Es geht nicht darum, wie vielleicht manche Menschen auch so denken, mir fehlen diese Bakterien, ich muss die jetzt ersetzen, sondern es geht darum, das Klima zu verbessern, die Bedingungen für andere Bakterien, die wir nicht direkt zuführen können, zu optimieren und die Produktion von Metaboliten anzuregen und dadurch eben das Mikrobiom wieder in einen besseren Zustand zu versetzen.
Okay, sehr, sehr spannend. Also auch da sieht man wieder, dass unsere Lebewesen einen Rieseneffekt auf die Gesundheit haben können. Wie ist das denn? Ich kriege ganz häufig die Frage, wie kam das denn jetzt dazu, dass ich so einen fehlbesiedelten Darm habe? Wie kam es dazu, dass ich Bakterium oder Pilz XY vermehren konnte? Kannst du uns da so ein paar typische Auslöser nennen?
Ja, das ist natürlich, vieles ist individuell. Also ich kann durch einen Infekt, durch einen Magen-Darm-Infekt eine Dysbiose verursachen. Das heißt, dass das pathogene Bakterium, Salmonellen, Shigellen, Yersinien verdrängt zunächst mal nützliche Bakterien, dann breiten sich andere Bakterien aus. Das ist ja auch ein häufiger Grund für ein Reizdarmsyndrom, dass also ein schwerer Magen-Darm-Infekt so der Auslöser ist. Dann kann es natürlich sein, dass ich mich über viele Jahre schlecht ernährt habe, dass die Bedingungen für bestimmte Bakteriengruppen günstiger waren, zum Beispiel Entzündungsbakterien, die breiten sich gerne aus, wenn ich viel Eiweiß, wenn ich eine sehr eiweißbetonte, ballaststoffarme Kost esse. Und dann sind die Bedingungen natürlich für diese Bakterien günstig. Oder vielleicht noch 2 weitere Beispiele, Antibiotika, die ja häufig notwendig sind, ja, und dann eben auch genommen werden müssen, verändern aber trotzdem die Bakterienlandschaft. Und auch das kann eben dazu führen, dass es Monate, manchmal auch ein Jahr oder noch länger dauert, bis das Mikrobiom sich regeneriert hat. Und da habe ich auch im letzten Podcast schon drauf hingewiesen, Darmreinigungen. Da wissen wir eben, wenn ich regelmäßig und häufig Abführmittel nehme, Einläufe mache, Darmspülungen mache, dass dann das Mikrobiom sich auch verändert, zum Negativen verändert. Einziger Grund ist die Vorbereitung auf eine Darmspiegelung.
Mhm. Ja, klar, da kommt man nicht drum rum. Ich denke auch, chronischer Stress kann das Mikrobiom langfristig verändern, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir kennen ja die Darm-Hirn-Achse und die geht in beide Richtungen. Also der Stress verändert das Mikrobiom, die Zusammensetzung des Mikrobioms, auch die Intaktheit der Darmbarriere zum Beispiel. Und umgedreht kann aber auch ein verändertes Mikrobiom unser Stressempfinden, Ängste, unsere Psyche beeinflussen. Also das ist keine Einbahnstraße, sondern das geht eben, wie gesagt, in beide Richtungen.
Wie du vielleicht aus meiner eigenen Geschichte weißt, habe ich über 20 Jahre selber am Reizdarmsyndrom gelitten. Mit ständigen Bauchschmerzen, Blähbauch und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mich unsagbar müde gemacht haben. Mittlerweile darf ich seit über 10 Jahren auch mit Reizdarmpatienten in der Praxis arbeiten und diese beiden Erfahrungen habe ich im Smile Hoch 2 Programm kombiniert, was ich dir in meinem neuen Buch der Reizdarm-Doc vorstellen darf. Du kannst es auf allen gängigen Kanälen bestellen. Das Erscheinungsdatum ist der 26.08.2025 und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich mit diesem Buch ein Stück auf deinem Weg zu mehr Darmgesundheit begleiten darf und dir all meine Tipps, die ich mir gerne schon als Jugendlicher gewünscht hätte, an die Hand geben darf. Du hast gerade noch die eiweißreiche Ernährung angesprochen und das finde ich ein total interessantes, aber auch gleichzeitig schwieriges Thema. Die meisten Menschen, die sich bei mir in der Praxis vorstellen, essen mittlerweile zu wenig Eiweiß. Wir haben ja diese 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. In anderen Situationen, wenn man mehr Sport macht, schwanger ist, jung, alt, dann erhöht sich der Eiweißbedarf. Und in meiner Erlebniswelt, ich frage das immer ab, essen die meisten nicht mal diese 0,8 oder 1,0 oder 1,2 oder aufwärts Gramm Eiweiß. Hast du da für dich irgendwie so eine klare Richtlinie? Also wäre das eine eiweißreiche Kost, dass man diese Mengen erreicht? Oder reden wir dann wirklich von, keine Ahnung, 2,0 und aufwärts, dass wir bezogen auf die Darmgesundheit von einer eiweißreichen Kost sprechen?
Also 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, das ist natürlich auf gar keinen Fall eine extrem eiweißreiche Ernährung, sondern es ist eine ganz normale Ernährung mit einer gesunden und vernünftigen Eiweißzufuhr. Bei älteren Menschen, bei Sportlern kann man auch 1 Gramm oder 1,2 Gramm oder in diese Richtung auf jeden Fall gehen oder sollte sogar in diese Richtung gehen. Problematisch wird es meiner Meinung nach, wenn ich meine hauptsächliche Eiweißzufuhr aus hochverarbeiteten Nahrungsmitteln beziehe, also Molkeprotein mit Süßstoffen, Eiweißriegeln oder eben irgendwelchen Eiweißpuddings mit zugesetzten Süßstoffen und wenig auf natürliche Eiweißquellen zurückgreife, wie Nüsse, Fisch, Fleisch eben auch in Maßen oder Hülsenfrüchte und Getreide und so weiter. Und meiner Meinung nach kommt es eben auf die Mischung darauf an und es kommt darauf an, dass ich zum Eiweiß auch Ballaststoffe zuführe. Weil wenn ich nur das Eiweiß im Blick habe und meine Eiweißzufuhr mit Proteinshakes decke, da sind ja keine Ballaststoffe enthalten. Das heißt, ich muss dann immer noch zusehen, wo bekomme ich über den Tag die Ballaststoffe noch her.
Ich bin über eine ganz spannende Studie gestolpert, beziehungsweise spannend für mich, weil das hätte ich so nicht gedacht. Pflanzliches Eiweiß wird ja schlechter aufgenommen als tierisches Eiweiß. Und dementsprechend kommt bei pflanzlichem Eiweiß, wenn wir das als Proteinpulver nehmen, von der Theorie her mehr im Dickdarm an und füttert dort Bakterien, die tendenziell eher ungünstig sind. Wenn wir jetzt Hülsenfrüchte und Co. essen, wo ja prinzipiell pflanzliche Eiweiße drin sind, sind ja aber auch die Ballaststoffe enthalten und das scheint sich wohl von der Wirkung auf die Darmflora dann aufzuheben. Aber in der Theorie müsste es so sein, dass tatsächlich Shakes von pflanzlichen Eiweißen eigentlich schlechter sind für unsere Darmgesundheit, als wenn wir jetzt einen Shake aus Whey zum Beispiel nehmen. Deckt sich das mit deiner Erfahrung oder wie siehst du das?
Ja, darüber habe ich, also ich kenne diese Studie jetzt nicht, aber es könnte durchaus etwas dran sein. Ich denke, es kommt auch auf die Menge drauf an. Also nehme ich meine Tageszufuhr an Proteinen in einer Dosis mit 3 Shakes hintereinander oder so zu mir oder ist das über den Tag verteilt? Das ist sicher nochmal ein Unterschied und auch wie sieht meine Ballaststoffzufuhr aus? Also esse ich vielleicht nach dem Sport ein Vollkornbrot oder ein Müsli und mischen wir da Proteinpulver drunter, dann sieht das natürlich nochmal anders aus, als wenn ich das alles isoliert zu mir nehme. Und die Ballaststoffe sind eben einfach auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema fürs Mikrobiom. Aber eben auch mit den Proteinen, da müssen wir sehen, dass wir auf unsere Zufuhr kommen. Stichwort Sarkopenie, also Muskelschwund bei jüngeren Menschen manchmal schon, die viel sitzen, aber vor allem eben auch bei älteren Menschen. Aber natürlich auch nur in einem Konzept mit einer insgesamt ausgewogenen Ernährung. Und meiner Meinung nach gehört zu einer wirklich ausgewogenen Ernährung auch eine kleine Menge Fleisch, Eier, Fisch, also auch ein paar tierische Proteine, weil die eben, wie du schon sagtest, auch besser resorbiert werden können, ein breiteres Spektrum an Aminosäuren in der Regel liefern und wir aus pflanzlichen Nahrungsmitteln eigentlich nur durch geschickte Kombinationen wirklich das gesamte Aminosäurespektrum bekommen. Außer bei Soja müssen wir immer kombinieren mit Getreide, mit Mais oder und so weiter, Reis. Also müssen wir immer verschiedene Kombinationen nehmen.
Ich glaube, so Reis und Linsen ist, glaube ich, eine ziemlich geniale Kombination. Das nennt man, glaube ich, im Ayurveda, ich hoffe, das ist richtig, Khichdi. Und da scheint wohl das Aminosäureprofil dann ganz gut abgedeckt zu sein. Fand ich insofern interessant, dass, die konnten ja damals im Ayurveda noch nicht wissen, dass die damit das abdecken, aber irgendwie scheinen die intuitiv, wie auch immer, da eine ganz gute Idee gehabt zu haben, welche Lebensmittel sich kombinieren lassen.
Ja, man muss dann kombinieren, man muss sich auch damit beschäftigen, weil jetzt Reis und Linsen vielleicht nicht unbedingt so zu den leckersten, also diese Kombination zu den allerleckersten Gerichten auf den ersten Blick zählt. Und man muss sich eben schon damit beschäftigen, um zu überlegen, was kombiniere ich mit welchen Nahrungsmitteln, um da gutes Spektrum zu bekommen.
Ja, absolut. Also im Prinzip können wir zusammenfassen, es ist wichtig, dass wir unsere Eiweiße decken und ideal kommt halt zu der Eiweißdeckung auf jeden Fall der Ballaststoff dazu. Mhm. Damit reduziert sich dann das Problem, sage ich mal, der Quelle des Eiweißes, ob tierisch oder pflanzlich.
Genau.
Wie ist es jetzt? Wir haben ja, also Reizdarm ist rein statistisch gesehen irgendwie zwischen 10-15% der Bevölkerung betrifft das. Also ja, mindestens mal jeden Zehnten. Wie weit ist jetzt aktuell die Forschung beim Thema Mikrobiom als Auslöser für das Reizdarmsyndrom oder als Mitunterhalter dieser Symptomatik?
Ja, ich denke, da ist die Forschung tatsächlich schon relativ weit, vielleicht schon etwas weiter als bei anderen Erkrankungen. Und das Interessante ist meiner Meinung nach, dass das Thema Mikrobiom oder auch Probiotika inzwischen in die ärztlichen Leitlinien aufgenommen worden ist. Also in Handlungsempfehlungen, an die die Ärzte oder auch im ärztlichen medizinischen Bereich tätige Personen an die Hand bekommen. Und da spielt das Thema Mikrobiom tatsächlich inzwischen eine Rolle und auch das Thema Probiotika-Einnahme ist da auch tatsächlich eine von vielen anderen Empfehlungen auch.
Okay, also wir sehen quasi Zusammenhänge, aber wir verstehen sie noch nicht so ganz. Wir kennen aber mittlerweile einzelne Vertreter als Probiotika, die hier unterstützend wirken kann. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, das kann man auf jeden Fall so zusammenfassen. Also ich glaube, gerade beim Reizdarmsyndrom kommt es auch darauf an, seine eigene gut verträgliche Probiotika-Mischung dann auch zu finden. Manche Personen mit Reizdarmsyndrom haben ja zum Beispiel auch eine Histaminintoleranz. Und es gibt bestimmte probiotische Bakterien, die selber Histamin produzieren. Lactobacillus casei zum Beispiel oder E. coli oder auch Lactobacillus reuteri. Und da würde man dann vielleicht, wenn man jetzt noch so auf der Suche ist, auf ein Präparat zurückgreifen, was diese Stämme nicht enthält, was für Histaminintoleranz besonders geeignet ist. Und da muss man so ein bisschen ausprobieren, was vertrage ich. Viele probiotische Präparate enthalten auch präbiotische Ballaststoffe. Mhm. Die können bei manchen Reizdarmpatienten ein Problem sein, sollten aber nicht komplett aus der Nahrung meiner Meinung nach gestrichen werden, sondern auch da so ein bisschen die Suche, was vertrage ich, in welchen Mengen. Und das auszuloten ist nicht immer so ganz einfach.
Wenn wir jetzt wissen, okay, Mikrobiom hat Veränderungen in der Darmflora. Was passiert denn dann im Darm beim Reizdarmpatienten? Also irgendwas muss sich ja schleimhauttechnisch, immunsystemtechnisch getan haben. Was wissen wir da bislang drüber?
Ja, wir wissen, dass eben die mikrobielle Zusammensetzung im Darm bei Reizdarmpatienten zum Beispiel die Durchlässigkeit des Darms verändern kann. Also ein sogenanntes Leaky Gut entstehen kann. Und bei einem Leaky Gut gelangen dann Bestandteile aus dem Darm, die eigentlich im Darm bleiben sollten, auch etwas weiter in den Körper rein, können dort das Immunsystem aktivieren und zu Entzündungen führen. Dann ist bei Personen mit Reizdarmsyndrom das darmeigene Nervensystem sensibler, reagiert also schon auf ganz, ganz kleine Reize. Und diese Reize können auch von einem veränderten Mikrobiom ausgehen. Das heißt, das sind Bakterien, die produzieren Botenstoffe, die wir da eben, die das Nervensystem ein bisschen stören oder andere, die Entzündungen fördern oder es fehlen entzündungshemmende Botenstoffe. Und wir haben eben beim Reizdarmsyndrom auch die Verbindung, auch eine anatomische Verbindung, den Nervus vagus, der führt direkt vom Darm zum Gehirn. Und darüber sendet der Darm auch Informationen zum Gehirn und kann dadurch eben auch Stressreaktionen verstärken, Ängste verstärken. Und auch da gibt es eben gute Hinweise, wenn das Mikrobiom im Darm nicht gut aufgestellt ist, dass dann auch eben die Stressresistenz darunter leidet, dass dann Depressionen entstehen können und so weiter. Gerade beim Reizdarmsyndrom haben wir beeinflusst das Mikrobiom meiner Meinung nach ganz, ganz viele, viele Stränge dieses Reizdarmsyndroms.
Also es spielt quasi das Klavier auf ganz, ganz vielen Tasten.
Genau.
Wenn wir uns jetzt aber vorstellen, wir haben eine Fehlbesiedlung beim Reizdarm. Reizdarmpatienten vertragen in der Regel Ballaststoffe schlechter wie die Normalbevölkerung, sage ich jetzt mal. Was ist dann dein Ansatz bei Reizdarmpatienten, um die wieder in die Spur zu kriegen? Weil im Prinzip das, was ihnen helfen würde, vertragen sie nicht.
Ja, das ist wirklich ein großes Problem. Und in der Regel würde man beginnen erstmal mit 2-3 Wochen FODMAP-armer Ernährung. Also das heißt, man lässt bestimmte Nahrungsmittel, die viele fermentierbare Ballaststoffe enthalten, Zwiebeln, Knoblauch und so weiter, mal für eine Zeit lang weg und beobachtet dann, wie es dem Patienten geht und versucht dann, geringe Mengen der Ballaststoffe wieder zuzuführen. Da muss man halt aufpassen, was wird vertragen, welche Ballaststoffe werden vertragen. Am Anfang vielleicht eher gekochtes Gemüse, Möhren zum Beispiel oder Zucchini, also Nahrungsmittel, die nicht so stark blähend sind. Man würde nicht mit Hülsenfrüchten dann gleich einsteigen und muss dann eben sich so ein bisschen rantasten. Und das ist natürlich etwas sehr, sehr Schwieriges, sowohl für den Therapeuten als auch vor allem für den Patienten. Meiner Meinung nach ist es aber falsch oder wäre es eine verlorene Chance zu sagen, ich vertrage Ballaststoffe überhaupt nicht und die dann eben wirklich langfristig komplett zu streichen, weil dadurch die Dysbiose auf Dauer noch viel, viel schlimmer wird.
Also genau, das ist ein bisschen wie der Unsportliche, der Muskelkater vom Sport hat und den Sport dann dauerhaft weglassen würde. Aber was ich raushöre, ist auf jeden Fall, du würdest eher mal eine Entlastung machen und dann wieder ein langsames wieder einführen. Das, was ich teilweise auch schon von Kliniken mitgekriegt habe, dass im Prinzip dort in Aufenthalten dann wirklich konsequent auf eine hohe Ballaststoffgabe gegeben oder gesetzt wurde, was zumindest in der Rückmeldung eigentlich zu einer nahezu durchgängig schlechten Rückmeldungen der Betroffenen bei mir geführt hat, weil die natürlich ihren Darm in dem Moment völlig überfordert hatten.
Ja, das ist ja selbst bei Gesunden so. Also wenn ich jemanden, der andere Probleme hat, Allergien zum Beispiel oder Infektanfälligkeit, wenn ich dem rate, du isst viel zu wenig Ballaststoffe, jetzt hol dir mal ein Ballaststoffpräparat und nimm morgens Flohsamen und Leinsamen und Nüsse und so weiter. Und wenn er das von heute auf morgen dann so steigert, dann bekommt selbst der Darm gesunde Probleme, weil wir brauchen natürlich ballaststoffabbauende Bakterien, die das Ganze verarbeiten können, damit das nicht im Darm vergärt und dann von anderen Bakterien zu Gasen verarbeitet wird. Und jemand, der natürlich empfindlich vom Magen-Darm-Trakt her ist, der muss da noch ganz besonders aufpassen. Und da würde ich auch nicht sagen, nimm 2 Löffel Flohsamen, sondern nimm mal eine Messerspitze in viel Wasser und vielleicht nachmittags probierst du es nochmal und abends nochmal. Wirklich in kleinen Portionen über den Tag verteilt. und dann eben auch schauen, was wird vertragen. Viele Reizdarm-Patienten haben ja auch Intoleranzen, zum Beispiel eine Fructoseintoleranz. Bei einer Fructoseintoleranz wird Inulin überhaupt nicht vertragen und jeder Versuch, Inulin, eigentlich ein super tolles Präbiotikum, zu nehmen, der muss scheitern. Aber es gibt ja genügend andere Ballaststoffe, die dann auch eingesetzt werden könnten.
Okay, also das heißt, langsamer Ansatz, langsam hochfahren und dann gucken quasi, was individuell Sinn macht und funktioniert. Wir wissen ja, dass bei Reizdarmpatienten die Artenvielfalt rein statistisch gesehen auf jeden Fall reduziert ist und wir hier eher Dysbiosen im Darm sehen. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, über die Stuhlprobe auch ein Mikrobiom zu analysieren. Was gibt es denn da für Möglichkeiten, sich diesem Mikrobiom anzunähern und was sind die Unterschiede davon?
Genau, also bei Reizdarm würde ich sagen, macht bei vielen Patienten eine Mikrobiomanalyse Sinn und da haben wir drei verschiedene Möglichkeiten. Also der Klassiker, der nicht unter Mikrobiomanalyse läuft, aber der immer noch verwendet wird, das wären Anzuchtverfahren. Die werden oft angeboten unter Darmflora-Check. Die halte ich für wenig aussagekräftig, weil da eben wirklich nur wenige Prozent des Mikrobioms mit erfasst werden und die bei Reizdarm wirklich wichtigen Bakterien gar nicht mit analysiert werden. Und dann gibt es Verfahren, da schaut man sich so die Erbsubstanz der Bakterien an. Da müssen die nicht auf Nährböden wachsen. Das sind eben andere, neuere Verfahren. Und der Klassiker ist da die sogenannte 16-sRNA-Analyse. Da bekommt man einen ganz guten Überblick, welche Bakterien im Darm vorhanden sind. Man bekommt Informationen über über die Diversität, also Artenreichtum. Meistens wird auch geschaut, wie viel ballaststoffabbauende Bakterien sind im Darm, wie viel gasbildende Bakterien zum Beispiel, wie viel Entzündungsbakterien. Die werden auch aufgelistet. Und es gibt noch ein drittes, das ist aber eher meiner Meinung nach für den Forschungsbereich interessant und wichtig, dass diese Metagenomik, da schaut man nicht nur die bakterielle Erbsubstanz an, sondern man bekommt Informationen auch über Viren, über Protozoen, aber auch über die menschlichen Gene. Und das ist im Moment heute, würde ich sagen, eher für Forschungsfragen ein Thema. So für den Alltag wird das noch nicht eingesetzt, denn selbst diese einfachen Mikrobiomanalysen, da gibt's ja oft sogar Probleme, dass man jemanden findet, der das richtig interpretieren kann. Und bei diesen noch viel aufwendigeren Analysen wird das eben einfach nochmals schwieriger.
Ich glaube, man kann sich das so vorstellen und korrigiere mich da gerne, wenn ich das falsch beschreibe. Bei diesen 16 sRNA-Analysen sucht man nach einzelnen Genen und guckt, ob die vorhanden sind und in welcher Menge. Und bei der Metagenomik screent man einmal nach allen Genen, die man so findet, oder? Das heißt, man hat ein unfassbar vollständiges, aber auch ein unfassbar komplexes Bild, was man dann erhält.
Genau, also bei der 16-sRNA-Analyse findet man eben nur die Bakterien, weil nur Bakterien eben darüber verfügen und da kann man die selektiv auswerten. Und bei der Metagenomik, wie du schon sagst, ist eine Riesenmenge an Daten, die da erhoben werden. Also alles, was eben in dieser Probe an RNA und DNA vorhanden ist, das wird analysiert und ausgewertet.
Und das heißt, du würdest jetzt für den Praxisalltag würdest du am ehesten mit 16S-Analysen arbeiten, um einen Blick in das Mikrobiom zu bekommen.
Genau, also das ist im Prinzip das Standardverfahren, was bei den meisten aktuell erhältlichen Mikrobiomanalysen verwendet wird.
Was wären so die Marker, auf die du da besonders bei Reizdarmpatienten schauen würdest?
Also bei Reizdarmpatienten auf jeden Fall auf den Dysbiose-Index, also wie ist das Verhältnis der einzelnen Bakterien zueinander. Dann Artenreichtum, der wird meistens angegeben als Diversität. Ja, habe ich viele unterschiedliche Bakterien oder nur einzelne wenige? Artenreichtum ist eben ein ganz, ganz wichtiges Kriterium für ein gesundes Mikrobiom. Das ist wie in der Natur auch. Also wenn wir eine Fichtenmonokultur haben, die ist natürlich viel anfälliger für Trockenheit, für Schädlinge, als wenn wir einen gesunden Mischwald haben. Und so ähnlich kann man sich das auch bei uns im Darm vorstellen. Und dann würde ich auf jeden Fall schauen auf ballaststoffabbauende Bakterien, Butyratbildner, zum Beispiel Fäkalbakterium Prausnitzii. Das ist auch ganz wichtig für die Intaktheit der Darmbarriere, weil dieses Butyrat, was von dem Bakterium gebildet wird, das flickt sozusagen die Darmbarriere, könnte man sagen. Und Entzündungsbakterien sind natürlich wichtig. Dazu gehören Citrobacter, Enterobacter, E. coli-Bakterien und so weiter, die Entzündungen verursachen. Und bei Reizdarmpatienten wären auch noch gasbildende Bakterien, methanbildende, wasserstoffbildende Bakterien wichtig, weil die dann auch erklären, warum jemand vielleicht starke Blähungen hat.
Also das heißt, man kriegt da schon einiges an Informationen raus. Trotzdem, das glaube ich, muss man auch an dem Punkt sagen, sind die Stuhlanalysen, auch die Mikrobiomanalysen noch nicht ganz unumstritten. Also die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie rät ja tatsächlich vor kommerziellen Mikrobiomanalysen, vor allem Selbsttests, ab. Und einer der Hauptpunkte ist, dass wir fehlende Normwerte und Standardisierungen haben. Das kann man sich so vorstellen, dass ja jedes Labor seine eigene Referenz bildet. Das heißt, jedes Labor kann untereinander, also im Labor selbst, Stuhlprobe zu Stuhlprobe zwar verglichen werden, aber nicht unter den Laboren an sich. Und dementsprechend wissen wir wahrscheinlich noch gar nicht so richtig, was ist wirklich ein guter Wert und was ist wirklich ein auffälliger Wert. Wie siehst du das? Wie ist da dein Standpunkt dazu? Und wie gehst du damit dann auch im Alltag dann um?
Ja, in gewisser Weise stimmt das schon. Aber deshalb macht es vor allem auch Sinn, wenn ich eine Probe habe und dann nochmal nach einem Jahr vielleicht schauen möchte, ob sich was getan hat, dass ich das auch immer im gleichen Labor machen lasse, damit die Werte wenigstens vom Labor her vergleichbar sind. Und die Kritik der Gastroenterologen bezieht sich vor allem auf die Selbsttests, wobei ich das nicht unbedingt verstehen kann, weil diese Selbsttests, schicke die zwar selber ein, aber die werden ja nicht irgendwo im dunklen Keller der Nahrungsergänzungsmittelfirma zum Beispiel analysiert, sondern die kommen dann in die gleichen Labore, in die eben auch die Ärzte einschicken. Und der Unterschied ist meiner Meinung nach, dass die selbst eingeschickten Tests für den Laien verständlicher, das sind die Ergebnisse verständlicher zusammengefasst. Allerdings oft auch nicht so verständlich, dass wirklich da kein Erklärungsbedarf besteht. Aber es ist schon richtig, es ist schwierig für jemanden, der sich damit nicht regelmäßig beschäftigt. Auch Gastroenterologen beschäftigen sich ja nicht immer mit Mikrobiomanalysen oder können die auswerten. Ne? Nicht jeder ist in diesem Gebiet wirklich fit. Das Problem meiner Meinung nach ist, dass viele die Analysen nicht richtig auswerten und interpretieren können und dann falsche Schlüsse oder falsche Empfehlungen geben. Und wenn ich einen Test habe und mein Arzt sich den Test anschaut und sagt, nehmen Sie mal 2 Wochen dieses Probiotikum, dann hat er wahrscheinlich nicht alle Informationen, die so ein Test hergeben könnte, rausgezogen. Wenn man so einen Test gut interpretieren kann, kann man da wirklich viele Informationen rausziehen.
Du hast ja sogar ein ganzes Buch über genau dieses Thema beschrieben, wie man Mikrobiomanalysen richtig interpretiert. Was sind denn deine 3 häufigsten Missverständnisse, die Menschen nach einem Test haben? Und was sollte jeder wissen, bevor er oder sie sich so einen Test bestellt?
Ja, Missverständnisse sind, erstens würde ich sagen, dass jetzt im Mikrobiom wirklich der Schlüssel zu all meinen Problemen liegt. Das heißt, das Mikrobiom kann ein Risikofaktor, kann eine Ursache sein, aber natürlich können auch andere Ursachen noch eine Rolle spielen und nicht alles lässt sich über das Mikrobiom beheben. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Information. Das Zweite ist, ich muss bereit sein, wenn ich die Mikrobiomanalyse habe, auch meinen Lebensstil zu verändern. Und da auch etwas dran zu tun. Und das ist in der Regel nicht damit getan, ist nur dann mal ein paar Wochen Bakterien einzunehmen und dann ist alles wieder gut. Und das Dritte wäre zum Beispiel, dass man denkt, diese Umstellung des Mikrobioms, die geht ganz, ganz schnell. und 2 Wochen mal ballaststoffreicher essen, das reicht aus. Aus eigenen Studien weiß ich, dass sich das Mikrobiom zwar innerhalb von wenigen Wochen nach einer Ernährungsumstellung verändert, aber dass wir mindestens 3-4 Monate gebraucht haben, auch mit Nahrungsergänzungsmitteln, um das Mikrobiom, um auch wirklich die Symptome, die die betreffenden Personen hatten, zu ändern. Und da braucht man einen langen Atem und Geduld. Und ich glaube, das ist wichtig. Mhm. Aber was ich dazu sagen kann, es funktioniert auf jeden Fall. Also wir haben in Studien das probiert. Und ich hatte auch einmal, hatte ich eine Anfrage von einer Journalistin, die gesagt hat, wir möchten mal was zum Thema Mikrobiomanalyse machen. Hier ist meine Mikrobiomanalyse. Ich möchte, dass sie in 8 Wochen besser ist. Und dann habe ich ihr Tipps gegeben, bestimmte Ernährungstipps, Nahrungsergänzungsmittel empfohlen und so weiter, Ballaststoffe empfohlen, hatte aber selber auch ein bisschen Angst, ob das in 8 Wochen wirklich funktioniert. Und die hat sich wirklich ganz streng dran gehalten. Und wir haben nach den 8 Wochen fast alle Werte in einen guten Bereich gebracht, also in den vom Labor vorgegebenen Normbereich. Unter anderem hatte sie viele Clostridium difficile Bakterien im Darm, also schon ein nicht ungefährliches Bakterium. Und die konnten wir nach 8 Wochen mit viel Ballaststoffen und Pflanzenstoffen und so weiter auch in den Normbereich bringen. Also es lässt sich nachweislich etwas bewegen, aber da gehört viel Disziplin dazu.
Okay, also im Prinzip keine Diagnostik, wenn man nicht auch dann die Folgen davon tragen würde. Das heißt, es macht nur dann Sinn, wenn ich auch meinen Lebensstil, Ernährung, Bewegung anpassen würde.
Genau, also meistens braucht man mehrere Hebel, an denen man dreht. Manchmal ist auch ein Zahnarztbesuch notwendig, wenn ich Fusobakterien im Darm entdecke. Fusobakterien sind bringt die heute in Verbindung mit Darmentzündungen, aber auch mit Darmkrebs. Und das sind aber eigentlich Mundschleimhautbakterien, die bei Parodontitis im Mund sich massiv vermehren, dann verschluckt werden, sich im Darm ansiedeln können. Und da muss man wirklich auch an der Mundschleimhaut ansetzen. Und wenn der Arzt jetzt empfehlen würde, geben wir mal 2 Wochen Probiotika, da ist eben da noch gar nichts erreicht, weil der Nachschub aus dem Mund immer wieder in den Darm kommt und dann dort eben im schlimmsten Fall auch Darmkrebs verursachen kann.
Viele hoffen ja jetzt darauf, ich mache ein Mikrobiom und dann kann ich irgendein Probiotikum nehmen und dann löst sich die ganze Problematik von selbst. Wenn man jetzt den Probiotikamarkt anschaut, ist es ja unfassbar, wie viele Produkte es mittlerweile auf dem Markt gibt. Worauf achtest du denn, wenn du ein Probiotikum kaufen möchtest? Wie unterscheidest du jetzt ein hochwertiges von einem nicht hochwertigen Produkt? Was sind so die Kernfaktoren, wo du sagst, daran kann ich ein Stück weit erkennen, ob das was taugt oder nicht?
Ja, das ist nicht einfach, ist auch für den Laien, glaube ich, noch mal viel, viel schwieriger. Also ich würde sagen, es muss ausreichend hoch dosiert sein. In Studien haben Wirkungen so bei 5 Milliarden pro Tagesdosis begonnen. Wenn ich also in einer, sagen wir mal, absehbaren Zeit vielleicht einen Effekt spüren möchte, dann sollten es 15 Milliarden sein, aber auch nicht enorm hochdosiert. Es gibt ja über 100 Milliarden inzwischen. Also es gibt ja inzwischen enorm hochdosierte Präparate, die vielleicht für bestimmte Probleme sinnvoll sein können, aber nicht automatisch für jeden. Jedes Bakterium hat unterschiedliche Funktionen, Aufgaben, produziert unterschiedliche Stoffe. Deshalb sollten viele unterschiedliche Bakterien in dem Präparat enthalten sein. Nicht nur 1 oder 2 meiner Meinung nach, sondern gerne ein Dutzend oder mehr. Und es sollte im Idealfall mit Ballaststoffen einherkommen, also mit präbiotischen Ballaststoffen, weil die sind meiner Meinung nach mindestens genauso wichtig wie die Bakterien selber, vielleicht sogar viel wichtiger, weil ich eben mit diesen Ballaststoffen auch die Bakterien fördern kann, die ich nicht direkt mit dem Präparat zuführe. Und das wären mal so ein paar Randpunkte, die man beachten könnte. Man kann natürlich dann noch darauf achten, ob wirklich die Stämme ausgewiesen sind, also nicht nur Lactobacillus rhamnosus, sondern Lactobacillus, dann noch Zahl oder Buchstaben dahinter, das sind dann die einzelnen Stämme. Wobei das für den Laien oft auch schwierig ist, da wirklich zu sagen, das brauche ich jetzt und das nicht.
Wenn ich dir jetzt ein Glas hinhalten würde mit losen Kapseln, Hättest du da spontan das Gefühl, gutes Probiotikum, also kann das ein gutes Probiotikum sein oder ist auch die Verpackung alleine schon ein Indiz?
Ja, ich würde natürlich auf die Inhaltsstoffe erstmal schauen. Ja, und aber meiner Meinung nach sind Kapselpräparate in der Regel nicht ausreichend, weil die Füllmenge einer Kapsel ist relativ klein. Das heißt, in der Regel können wir da ein halbes Gramm, maximal ein Gramm, aber dann sind die Kapseln schon relativ groß, reinfüllen. Das heißt, ich habe ein paar Bakterien drin, da können auch Milliarden und viele Milliarden Bakterien drin sein, aber ich habe da eben kaum Ballaststoffe drin. Aha. Und wenn ich ein Apparat haben möchte, was Ballaststoffe und Bakterien enthält, dann bin ich in der Regel mit einem Pulverpräparat etwas besser bedient, weil da habe ich dann 5, 6, 7 Gramm Ballaststoffe. Bei Reizdarmpatienten kann es aber tatsächlich zunächst mal sinnvoll sein, ein Kapselpräparat ohne Ballaststoffe zu nehmen, vielleicht für Histaminintoleranz geeignet, um erstmal ein paar Probiotika zuzuführen, das Darmklima zu verändern und dann später mit den Ballaststoffen einzusteigen. Also ich würde es nicht generell von der Hand weisen, dass Kapselpräparate schlechter oder besser sind, aber sie enthalten halt da nicht genug, meiner Meinung nach nicht genug Ballaststoffe.
Bei der Kapsel wäre es aber tatsächlich wichtig, dass sie doch in einem einzelnen Blister verpackt sind, oder? Weil sie dadurch nochmal die Haltbarkeit der Bakterien darin höher garantieren. Und was ich halt viel erlebe bei sehr kommerziellen Präbiotika, ist, dass sie wirklich in einem losen Glas alle zusammengekippt sind. Das müsste doch eigentlich die Haltbarkeit der Bakterien an sich negativ beeinflussen.
Naja, es sind gefriergetrocknete Bakterien und der Hersteller muss garantieren, dass die enthaltene Zahl lebensfähig bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums enthalten ist. Also egal, ob in einem Blister oder in einem Glas. Mhm. Und da gibt es eben auch dann Belastungstests, also bevor die diese ganzen Produkte auf den Markt kommen, sowohl bei Pulver als auch bei Kapseln. Und da werden so wird das nachgestellt, was passiert so in einem Jahr. Die werden also erhitzt, die werden abgekühlt, die werden Feuchtigkeit und so weiter ausgesetzt. Und dann müssen diese Bakterien noch leben. Das heißt, es geht nicht um die reine Bakterienzahl, sondern es geht, die Angabe ist meistens koloniebildende Einheiten. Das heißt, wenn ich nach 2 Jahren die Kapsel aufmachen würde und das auf den Nährboden ausstreuen würde, dann müssten diese Bakterien immer noch sich vermehren können, also Kolonien bilden können. Und in der Regel sollte eben der Hersteller diese Lebensfähigkeit garantieren, auch bei normalen Präparaten. Natürlich, wenn das Ganze luftabgeschlossen ist oder vielleicht auch die Bakterien noch mit so einem Überzug versehen sind, dass sie besser durch den Magensaft durchkommen, da kann die Verfügbarkeit schon höher sein. Aber auch bei diesen normalen Zellulosekapseln muss der Hersteller es garantieren.
Okay, jetzt beschäftigst du dich ja beruflich und ich denke auch privat wahnsinnig viel mit der Darmgesundheit. Wie sieht denn deine Routine aus, dass du möglichst deinen Darm gesund hältst? Was kannst du uns da mal an deinen Gewohnheiten oder an deinen Veränderungen, die du über die Jahre vorgenommen hast, teilhaben lassen?
Ja, also ich nehme tatsächlich jeden Tag probiotische Bakterien und das seit inzwischen ungefähr 12, 13 Jahren. Okay. Der Grund dafür, ich weiß nicht, ob ich es im anderen Podcast schon mal erwähnt habe, ich habe Leukämie gehabt vor 14 Jahren, inklusive Stammzelltransplantation. Ich habe 1 Jahr lang Antibiotika nehmen müssen, teilweise 3 Stück am Tag. Und mir war klar, mein Mikrobiom ist in einem miesen Zustand. Und dann habe ich anschließend erstmal angefangen, viele Ballaststoffe zuzuführen. Ich durfte ja gar keine Bakterien zu mir nehmen, noch nicht mal einen probiotischen Joghurt in dieser Zeit essen. Musste alles abgekocht und sterilisiert sein. Und sobald ich dann durfte, habe ich probiotische Bakterien genommen. Und die nehme ich eigentlich jeden Tag. Und ich habe den Eindruck, dass sie mir gut tun. Ich habe mich erstaunlich schnell dann von der ganzen Krankheit erholt. Mir geht es gut, ich bin wieder voll leistungsfähig. Also wenn ich das nur auf diese Erkrankung beziehe, anderen geht es auch gut, die nehmen keine Bakterien, aber muss ich sagen, habe ich da auch von Verdauung und so weiter, Gewicht und so weiter, glaube ich, von profitiert. Mhm. Also das ist meine Routine tatsächlich jeden Tag und ich esse jeden Tag viele Ballaststoffe. Ich nehme auch einen Ballaststoff Präparat, aber ich mache mir auch morgens ganz, ganz viel in mein Müsli rein, noch extra. Aber ich trinke jeden Tag auf Kaffee, ich trinke jeden Tag grünen Tee und ich esse jeden Tag dunkle Schokolade. Das gehört so zu meiner Routine. Und das ist jetzt alles nicht so ganz schwierig oder nicht so was ganz Außergewöhnliches, aber ich glaube, das führt schon dazu, dass man seinen Darm Gutes tut. Ich nehme auch noch Omega-3-Fettsäuren. Ich mache relativ häufig Sport, aber auch nicht extrem. Genau, Stress vermeiden lässt sich nicht. Das würde ich sagen, ist so mein, da könnte ich noch dran arbeiten. Aber ja, ich versuche da, das ist so meine Routine.
Okay, das ist super. Wie hast du denn dein Probiotikum in dem Fall gefunden? Also war das dann mehr, du hast eine Stuhlanalyse gemacht und hast geguckt, was fehlt mir? Oder hast du dir die Studienlage zu dem Probiotikum angeguckt? Was könnte da sinnvoll sein? Also wie bist du jetzt in dem Fall, wie hast du das für dich rausgearbeitet?
Ja, damals war ja die Krankheit und das Ganze zu überleben und irgendwie durchzustehen, das war natürlich das größere Problem erstmal. Und was mir bewusst war damals, weil ich ja schon länger auch vorher schon zum Mikrobiom geforscht habe, war, ich muss mein Mikrobiom in Schuss halten, um mein Immunsystem langfristig in Schuss zu halten, um auch mit dieser Krankheit fertig zu werden. Und deshalb habe ich ganz, ganz viele Ballaststoffe zu mir genommen und die mussten aber alle abgekocht werden, weil ich durfte nichts Rohes essen. Und dann habe ich erstmal angefangen mit handelsüblichen probiotischen Produkten, habe verschiedene ausprobiert, habe mich durch die Literatur nochmal durchgelesen. Heutzutage ist das bei sagt man ja bei Leukämie, das Mikrobiom spielt eine ganz, ganz große Rolle, ob ich Abstoßungsreaktionen bekomme und so weiter. Das war damals noch überhaupt nicht bekannt. Mhm. Und ich habe dann auch angefangen, selber Probiotika zu entwickeln und mir da auch natürlich was zusammengestellt, wo ich dachte, das wäre für mich und für andere gut. Und nehme aber auch nicht immer das gleiche Präparat. Also ich wechsle da auch ab und zu mal durch, muss ich sagen.
Okay, ja, super spannend. Michaela, wir haben wieder einen unfassbar spannenden Podcast, wie ich finde. Wenn man sich in die Thematik Mikrobiom, Probiotika, was du arbeitest, noch mehr einlesen, einhören will, wo finde ich das? Wo kriege ich mehr Informationen zu diesen Themen?
Ja, also ich habe einige Bücher dazu geschrieben. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Informationen. Es gibt das Buch Gesund mit Darm. Da findet man so einen ganz, ganz großen Überblick. Und wer jetzt eine Mikrobiomanalyse zu Hause irgendwo im Schubfach liegen hat und nicht weiß, was bedeutet das denn alles, der findet wahrscheinlich einige Informationen auch zur Auswertung in dem Buch Mikrobiomanalyse. Und ansonsten gibt es natürlich deine Podcasts. Da gibt es ganz, ganz viele Informationen zum Darm, zum Mikrobiom. Ich habe da auch schon einige mir angehört und sehr, sehr spannend. Also kann ich dann auf jeden Fall in dem Fall auch empfehlen. Wenn ich seriöse Informationen habe, dann natürlich immer gerne auch bei den Fachgesellschaften mal nachschauen oder bei entsprechenden, ja, es gibt ja auch Portale, die laiengerecht das alles sehr gut erklären können und da einfach mal einen Blick reinwerfen.
Perfekt. Ich würde sagen, das ist ein wunderbarer Abschluss. Vielen, vielen Dank wieder für deine Zeit. Ich fand es super spannend. Wir bleiben auf jeden Fall weiterhin in Kontakt und ich denke, es gibt mit Sicherheit in der Zukunft noch weiter interessante Themen, über die man sprechen kann.
Ja, vielen Dank.
Danke dir.